haben heute diesen zweiten Teil, Wachet, stehet im Glauben. Und ich habe das auch aus einem bestimmten Grund so herausgegriffen. Vielleicht eine Episode vorweg. Ich bin von dem damaligen Präsident der World Evangelical Fellowship, der weltweiten evangelischen Allianz, Theodore Williams, eingeladen worden. Ich durfte eigentlich jedes Jahr in Indien Vorträge halten zu diesem Thema, weil sich auch in Indien solche Probleme mit den Zeichen- und Wunderleuten auf dem Missionsfeld erfahren. Und als ich wieder mal dort war, da lernte ich einen gewissen Deva kennen und da hat er erzählt, wie er in der lutherischen Kirche war, in Indien. Und das war so in den 60er Jahren, da begann eine Frau in dieser Gemeinde in Zungen zu reden. Und das gab damals, heute wäre das kein Problem mehr, doch großes Hin und Her, Aufregung, was machen wir? Und zum Schluss, letztlich wurde sie ausgeschlossen. Er hat sich ihr angeschlossen. Und dann erzählt er mir, er konnte weissagen, er hat Kranke geheilt, er hat Zungen geredet, er hat Dämonen ausgetrieben. Und dann sagte er mir so fortlaufend, und ein paar Jahre danach habe ich mich bekehrt. Da habe ich ihn dumm angeschaut, das ist mir auch nicht schwer gefallen, Randbemerkung. Und nicht, dass das jetzt heißen soll, dass jemand, der in dieser Strömung ist, nicht gläubig ist. Aber wir hatten ja gestern noch die Diskussion und es wurde erwähnt, ja, in der Landeskirche, da ist Verführung, die Homosexualität. Und das ist ja nur ein Punkt in der Parousie-Rede unseres Herrn, die Anomia. Aber davor spricht der Herr von der pneumatischen Verführung. Es werden sich viele falsche Propheten erheben. Und dann kommt ja auch noch die Verführung durch Zeichen und Wunder. Ebenfalls nachzulesen, Matthäus 24. Und ich denke, wir kennen diesen Satz, wo der Herr in der Bergpredigt sagt, und wir haben zweimal das Wort viele in dieser Bergpredigt. Der Weg ist schmal und es sind wenige, die ihn gehen. Und die Straße ist breit und es sind viele, die darauf marschieren. Und dann sagt der Herr einen tragischen Satz. Es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt, in deinen Namen Dämonen ausgetrieben, in deinen Namen große Taten getan? Und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Also solche pneumatischen oder charismatischen Phänomene in sich beweisen überhaupt nichts. Und wenn man unerfahren ist im Glauben, dann ist man davon beeindruckt. Und wir haben gestern aufgezeigt, wie von dem zweiten Thessalonicher Brief her, wie eine Voraussage, eine Prophetie haben in Gottes Wort, dass am Ende der Tage eine Bewegung kommt, die tritt auf mit lügenhaften Zeichen, Kräften und Wundern. Semaion, Teras, Dynamis im Griechischen. Und diese drei Begriffe, die gibt es an fünf verschiedenen Stellen im Neuen Testament zusammen vorkommend. Und wenn diese drei Begriffe auftauchen, dann beschreibt es nicht so eine Strömung am Rande oder irgendwie ein Randereignis, sondern eine ganze Bewegung, die die ganze Christenheit erfasst oder erfassen wird, die Heils-, die Kirchengeschichte oder Unheilsgeschichte machen wird. Also ein Beispiel. Ich kann seit meinem Autounfall von mehr als 25 Jahren diesen Arm nicht mehr ausstrecken. Und wie ich scherzhaft sage, meine Karriere als Boxer war vorbei, eine rechte Gerade konnte nicht mehr geschlagen werden. Aber bitte nicht, es glaubten dann Leute, ich habe wirklich mal geboxt, ja, also Randbemerkung. Und wenn dieser Arm jetzt geheilt würde, der Ellbogenhaken sitzt schräg und er schlägt eben hier an, dann ist das ein Wunder. Dann würde da stehen Teras, aber nicht diese drei Begriffe. Und aus Zeitgründen liste ich jetzt nicht auf die fünf Stellen, wo diese drei Begriffe miteinander vorkommen. Man kann es in meinem Büchlein nachlesen, Schleichwerbung. Aber eine Stelle ist Hebräer 2, Vers 4, wo es in diesem Kapitel 2 um die Authentisierung des Wortes Gottes geht. Und in Verbindung mit Vers 3 ist das eigentlich von dem ganzen Aufbau her die einmalige Festmachung des Wortes Gottes durch die drei Zeugen des neuen Bundes.
Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein solches Heil nicht achten? Vers 3, welches zuerst gepredigt ist durch den Herrn, der Herr Jesus, bei uns bekräftigt durch die, die es gehört haben, die Ohren und Augenzeugen, die Apostel. Und da gebraucht das Griechische von diesem Bepaoo, diesem Bekräftigen, einen Aorist. Also der Schreiber dieses Briefes verwendet damals schon diese Vergangenheitsform. Und Vers 4, dritte Zeuge, Gott hat dazu Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und Taten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und man kann aufzeigen von der ganzen Konstruktion her, es ist im Prinzip die Festmachung des Wortes Gottes ein für alle Mal. Gott hat mit Zeichen, Wundern und Taten, Semaion Teras Dynamis. Und wenn man sich da auskennt, dann weiß man schon, es ist im Prinzip einmalig. Es ist nicht etwas, was sich ständig wiederholt. Und Gott hat im Prinzip Erstanfänge begleitet. Ich gebe noch ein Beispiel, das in diesen Kreisen gewöhnlich nicht zitiert wird, wo man immer wieder die Apostelgeschichte strapaziert, als vielleicht einleuchtendsten Beleg, dass Gott im Prinzip Erstanfänge sichtbar begleitet hat. Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira. Die erste bewusste Sünde in den neuen Zeitabschnitt der Gemeinde. Sie lügen die Apostel an und sie fallen tot um. Und liebe Freunde, wenn wir die Apostelgeschichte zitieren und uns sehnen nach apostolischer, urgemeindlicher Kraft, dann dürfen wir nicht nur Kapitel 8 und Kapitel 19 und Kapitel 9 zitieren, sondern müssen wir auch Apostelgeschichte 5 zitieren. Was war ihre Sünde? Sie taten mit den Lippen so, als wären sie völlig der Sache des Herrn ausgeliefert. In Wirklichkeit hielten sie einiges zurück. Ihr kennt die Geschichte. Sie bringen das Geld, legen es dem Petrus zu Füßen und tun so, als wäre es alles. In Wirklichkeit hielten sie einiges zurück. Und da fallen sie tot um. Ja, liebe Freunde, wenn Gott heute noch so die Sünde richtete, gebe nichts Lebensgefährlicheres, als sich einer Gemeinde mit urgemeinlicher Kraft anzuschließen. Ich zeige auf niemanden anderen. Also ich sage von mir, man hätte mich mehrmals, wie die Österreicher sagen, mit aufgestellten Hausschuhen, die Wiener sagen Schlapfen, hinausgetragen. Also mehrmals, einmal stirbt man. Ja? Da kann man nur sagen, zum Glück greift Gott heute nicht mehr so ein, wie in der Zeit der Urgemeinde. Also Gott hat im Prinzip diese Erstanfänge mit Zeichen, Wundern und Taten begleitet. Und jetzt wird es tragisch. Diese drei Begriffe stehen auch in 2. Thessalonicher 2,9. Der Frevel wird auftreten in der Energeion, in der Macht des Satans, mit lügenhaften Semaion Teras Dynamis. Und wie mal ein Bibellehrer sagte, man sollte sagen mit Herzklopfen, das heißt, von der biblischen Prophetie her, am Ende der Tage kommt eine Bewegung, die sieht aus wie die Urgemeinde. Die hat die Kräfte der Urgemeinde. Das sind die genau gleichen Worte im Griechischen. Die Bibel gebraucht für die Wunder des Verführers nicht andere Begriffe. Da steht auch wieder Semaia, Semaion oder Semaia und Dynamis. Aber diesmal geschieht es nicht in der Kraft Gottes, wie Hebräer 2, Vers 4 sagt, sondern in der Macht der Verführung, in der Macht Satans. Und das würde erklären, wie dieser Bibellehrer ausführte, warum sich Anhänger dieser Strömung immer auf die Anfangsereignisse der Apostelgeschichte berufen, wo Gott tatsächlich die Bekehrung des ersten Heiden, Cornelius, mit Zeichen und Wunder begleitet hat. Oder der Beginn der Gemeinde. Oder eben auch die erste Sünde. Und warum diese Strömungen, je näher die Wiederkunft Jesu kommt, wachsen müssen. Hätte ich jemanden vor 30 Jahren gefragt, Alexander, was heißt charismatisch? Oder mich jemand gefragt? Oder ich hätte, so wollte ich auch, hätte ich jemanden gefragt, du, was heißt charismatisch? Der hätte mich womöglich komisch angeschaut. Heute ist es wie ein Steppenbrand eingebrochen. Es begann ja auf deutschem Boden 1963. Die Strömung rühmt sich heute weltweit 400 Millionen Anhänger. Da ist man natürlich beeindruckt. Und ich will euch jetzt so ein Beispiel vorlesen von lügenhaften Zeichen, Kräften und Wundern. Diese Zusammenhänge würden erklären, warum derselbe Apostel Paulus, der mit Schweißtüchlein geheilt hat, in seinen Abschiedsbrief schreibt, Trophimus ließ sich zurück in Milet krank. 2. Timotheus 4, Vers 20. An seinen engsten Mitarbeiter Timotheus schreibt, nimm etwas Wein um deines schwachen Magens willen, weil du oft krank bist. 1. Timotheus 5, 23. Er konnte seine engsten Mitarbeiter nicht heilen. Der Mann, der auch den Toten auferweckt hat, Eutychus. Oder sehen wir, ohne dass wir jetzt sagen wollen, Gott kann nicht mehr heilen, auf keinen Fall das so zu verstehen. Aber wie das ein Abklingen ist, jedenfalls dieser sichtbaren Phänomene, und das wäre ein Thema für sich, der Unterschied zwischen Zeichen und Wunder, wie ist das Zeichenphänomen einzuordnen? Etwas dazu morgen bei der Thematik Lästerung des Heiligen Geistes, beziehungsweise was waren die Wunder, was waren die Zeichen des Messias? Denn es gab Wunder, wenn die geschahen, wussten die Rabbiner, wusste das Volk, jetzt ist der Messias in unserer Mitte. Ich habe hier eine Korrespondenz von Pastor Weidemann. Er ist Prediger der Freien Evangelischen Gemeinde in Gießen. Er hat die größte FEG in Deutschland unter sich, in der Kraft und Gnade und Verkündigung des Wortes. Das ist eine wirklich erfreuliche Sache von Gemeindewachstum. Also jetzt wollen wir nicht immer nur Negatives sagen. Es gibt ja dieses viele falsche Wachstum, aber das ist mal eine erfreuliche Sache. Und da war in der Zeitschrift Charisma ein Bericht von einem Mädchen, das angeblich wunderbar geheilt wurde, vor Bonke mit Krücken, nach Bonke geheilt. Und da schrieb Pastor Weidemann, bitte kann man denn da mal die Anschrift von diesem Mädchen haben? Und er wurde rumgereicht, er wurde rumgereicht, er wurde rumgereicht, endlich bekam er sie. Er schrieb hin, eine gewisse Claudia Sinz in Essen, keine Antwort. Er schrieb wieder hin, keine Antwort. Er schrieb jetzt dritte Mal hin, keine Antwort. Wir haben hier in dieser Kopie, wir haben noch ein paar Exemplare nur einschreiben kopiert. Auch nicht die anderen beiden, einfach aus Platzgründen. Und dann fragte Weidemann an, bei Christus für alle Nationen, dieses Missionswerk, das hier jetzt mit Minus zu Plus einige Bewegung und einiges Gerede bewirkt hat, was ist da eigentlich los? Und dann schrieb der damalige Chefsekretär Rolf Zilwig zurück. Die bezeugten Heilungen sind Spontanzeugnisse, für die Christus für alle Nationen nicht verantwortlich zeichnet, sondern die betreffenden Personen. In Afrika war eine Mitarbeiterin nur zum Zwecke beschäftigt, diesen Zeugnissen nachzugehen, sie zu prüfen und sie aufzulisten. Das war mühsam und im Nachhinein müssen wir sagen, die Ergebnisse, Klammer, Menschen, die dadurch zum Glauben kommen, durch solche Heilungswunder, stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand. Es mag ein Hinweis sein, dass Golgatha wichtiger als Heilung ist. Das muss man sich mal vorstellen, so schreibt der Chefsekretär, also schrieb er zurück. Und dann antwortete Pastor Weidemann, auf der Feuerkonferenz in Frankfurt war ich selbst und erlebte, wie von Reinhard Bonke nicht wenige deutsche Personen mit großen Halleluja-Rufen als gerade geheilt der Menschenmenge vorgestellt wurden. Aber in ihrer Zeitschrift ist trotz ihres Versprechens nicht einmal ein einziger von Ärzten attestierter Heilungsbericht einer Person aus der BRD erschienen. Wie soll das noch mit dem Wahrheitsgebot vereinbart werden können? Und Pastor Weidemann sagt auf der Kassette zu dem gleichen Thema etwas, was mir oft Leute geklagt haben, weltweit. Aber was wir in keiner Weise jetzt für alle eben zutreffend hiermit formulieren wollen, dass nämlich Wahrheit und Schwarmgeist sehr oft nicht parallel geht. Da könnte ich Beispiel über Beispiel anführen, aber wollen auch an unsere eigene Brust schlagen. Das ist dann die Gefahr, da sagen, siehst du, ja, wir wussten es, wir liegen richtig, die liegen schief oder liegen am Boden, buchstäblich. Und auch wir können unwahrhaftig und Heuchler sein. Und sexuelle Sünden, die man so oft beobachten kann in diesen Kreisen, weil es so stark über die Gefühlswelle läuft, weil sie so schnell ihre Hände auflegen, die gibt's nicht nur dort, obwohl es dort eben oft besonders auffällig ist. Wir hatten mal einen Pastor, einer Freien Gemeinde in Wien, hat jetzt nichts mit Schwarmgeist zu tun. Und er hat wahllos querbeet alles, was weiblich war, verführt, ob verheiratet oder nicht. Und wenn eine Frau gezögert hat, hat er die Hände aufgelegt. Die Hände legen niemanden zu bald auf. Und dann warum? Mache dich nicht teilhaftig fremder Sünden, halte dich nicht selber rein. Und wenn ich jetzt anfange, Berichte zu erzählen als Folge von schnellen Handauflegungen, wie da oft Leute bis hin zum Selbstmord kaputt waren, dann wird's Mitternacht. Aber wir wollen uns da zeitlich eingrenzen. Wie soll das noch mit dem Wahrheitsgebot vereinbart werden können? In Ihrem Brief schreiben Sie, dass das wohl ein Hinweis darauf sei, dass Golgatha wichtiger als die Heilung sei. Das glaube ich alle Male auch. Aber warum spricht Reinhard Bonke mehr von Zeichenwundern als von Golgatha? 4 Videokassetten habe ich von Ihrem Missionswerk, aber vor allem nimmt die Heilung und der damit verbundene Rummel, Klammer, es tut mir wirklich in der Seele weh, dass man das nicht anders bezeichnen kann, mindestens 90% des Inhalts ein. Will man die angeblichen Wunder nachprüfen, dann ist plötzlich Ihr Auftrag die Verkündigung, obwohl Sie in Ihrer Werbung zu den Veranstaltungen ständig von Evangelisation mit Zeichen sprechen. Was für eine Verdrehung biblischer Prioritäten verbunden mit Heilungsberichten, die meist keine sind. Ich glaube wirklich an die Macht und Kraft Gottes, auch hinsichtlich körperlicher Heilungen, aber so geht es nicht. Es hat mir noch jemand Folgendes erzählt. Ich war vor einiger Zeit in Süddeutschland, war ich unterwegs für Verkündigung und da kam ich in eine Gemeinde und der Gemeindeleiter, der hat engen Kontakt gehabt, längere Zeit mit der Pfingstbewegung, weil er auch in dieser Strömung war. Und dadurch kannte er viele führende Leute. Ach, hier ist mein Zettel. Ich verzettel mich hier oben. Naja, vielleicht kriegen wir die Kurve. Und kannte unter anderem auch den Präses der freikirchlichen Pfingstgemeinden, den Ulonska, der ein Freund ist von Bonke. Und er erzählt ihm Folgendes. Da gab's oder gibt's noch so eine Videokassette von Bonke. Das sieht man auf dem Titelbild oder auf den Umschlag, so eine ältere Frau aus dem Rollstuhl aufspringen. Und bei der Ankündigung stand besonders geeignet für Skeptiker. Und da sagte Ulonska, wir kennen diese Person. Sie gehört zu einer Gemeinde, die zu unserem Gemeindeverband gehört, in Schottland. Diese Frau ist nicht geheilt, tu diese Kassette weg. Er hat sie weiterverkauft. Ob er es heute noch macht, weiß ich nicht. Lügenhafte Zeichen, Kräfte und Wunder. Liebe Freunde, diese Strömungen mit ihren vielen Ausläufern, wo es Extreme und Gemäßigte gibt und wo sehr viele unsere Geschwister sind. Nochmals, das ist nicht das Thema. Wir sollen nicht richten, der Herr kennt die Seinen, aber wir sollen die Geister prüfen. Wir sollen alles prüfen. Der Herr sagt der Gemeinde zu Ephesus in Offenbarung 2, Vers 2, Loben, du hast geprüft, die da sagen, sie sind Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner erfunden. Und er sagt nicht, du hast den Geist gedämpft. Er lobt das, dass diese Gemeinde theologisch klar stand. Leider, leider hatte sie die erste Liebe verlassen. Aber auch die Anhänger geben zu, einerseits die schnellst wachsende in der Kirchengeschichte, aber auch die Bewegung, die die meisten Gemeinden gespalten hat. Das ist ein Phänomen, das kann man weltweit beobachten. Und das wird auch nicht abgeleugnet. Und George Malone ist selber Zungenredner. Und er hat geschrieben, hat gesagt in seinem Buch Those Controversial Gifts, diese umstrittenen Gaben, ich sage es jetzt gleich auf Deutsch, Zungenreden ist der größte Zerstörer christlicher Freundschaft und Einheit in unserem Jahrhundert. Und da muss man sich ja auch die Frage stellen, ist das wirklich ein Wirken des Heiligen Geistes, dass er die geringste Gabe zum größten Spaltbild unseres Jahrhunderts macht? Warum hat es diese spaltende Wirkung? Und das hängt zusammen mit ihrer besonderen Lehre der Geistestaufe. Auch da gibt es Schattierungen, aber die klassische Pfingstbewegung lehrt, das sind ihre Statuten, die Geistestaufe ist eine von der Wiedergeburt getrennte Erfahrung, die durch das Zungenreden begleitet wird. Und dieses Wort in den Geist getauft, das ist ein neutestamentlicher Begriff. Das Wort Geistestaufe gibt es so nicht. Und ich möchte das jetzt fast wieder zeugnishaft sagen von diesem Mann, dessen Zeugnis ich schon gestern erwähnt habe. Er sagte, ich war verwirrt. In meiner Gemeinde Geistestaufe, Geistestaufe, Geistestaufe. Der eine sagte dies, der andere sagte das. Und da machte er das Weiseste und das Klügste, was es geben kann. Denn den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Und Ehrlichkeit ist keine Garantie, dass man nicht betrogen wird. Ehrlichkeit aber bewirkt, dass man aus dem Betrug wieder rauskommt. So hat es einmal Watchman Nee formuliert. Er hat gesagt, egal was die Leute sagen, ich lese jetzt die ganze Bibel durch. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Erste Erkenntnis, das Wort gibt es nicht im Alten Testament. Zweite Erkenntnis, es steht nur je einmal in den Evangelien, zweimal in der Apostelgeschichte und einmal in einem Brief. Es hat nie die Bedeutung wie in unserer Gemeinde. Was seine nächste Erkenntnis? Er hat sich nach dem Wort ausgerichtet. Und wenn das Leute machen, dass sie sagen, also der Seibel sagt das und andere sagen dies, ich bin verwirrt. Ich frage jetzt, was sagt Gottes Wort dazu? Dann rufe ich Halleluja. Das ist die beste Antwort. Denn wenn die Urgemeinde mit vielen falschen Propheten durchzogen war, und Paulus sagt, es gibt viele unnötige Schwätzer, denen sollte man das Maul stopfen. Das ist so die deutliche Luthersprache, Titusbrief. Ja, wie viel mehr dann in unseren Tagen? Und dieses Wort in den Geist getauft steht einmal in einem Lehrbrief, nämlich 1. Korinther 12, Vers 13. Und er erklärt Paulus Folgendes. Denn ihr seid alle durch einen Geist in einen Leib getauft. In 1. Korinther 12 wird die Gemeinde als ein Organismus geschildert. Wir sind Glieder am Leibe. Und wie werden wir Glieder an diesem Leibe? Durch die Geistestaufe. Und ich habe gestern diese Geschichte von diesem ehemaligen Pfingstprediger erzählt. Und er berichtet auch, wie er dann Gott gebeten hat, Herr, zeig mir, wo war für mich der Einstieg für diesen anderen Geist, den ich mich geöffnet habe, den unter furchtbaren Schmerzen, inneren Kämpfen wahrnehmen musste. Und er sagte, ich kannte 1. Korinther 12 bis 14 auswendig. Er sagte wirklich, ich habe viele verführt. Der Mann hat die Liebe zur Wahrheit. Und er sagte, da las ich wieder 1. Korinther 12, und zwar Vers 13, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, hier steht ja alle. Ihr seid alle durch einen Geist in einen Leib getauft. Und das, was für Paulus die Basis der Einheit ist, ist für diese schnellst wachsende Strömung mit ihren verschiedenen Facetten die Grundlage einer zweiten Erfahrung. Ja, du hast die Geistestaufe, du hast sie noch nicht. Und schaut, liebe Freunde, wenn ich jetzt hier antrete und sage, ihr braucht die Geistestaufe, es steht zu verheißen, Matthäus 3,11, der nach mir kommt, ich bin nicht wert, dass ich ihm die Schuhriemen löse, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Hast du schon die Geistestaufe empfangen? Dann geht der Riss im nächsten Moment mitten durch eure Gemeinde. Dann haben wir einen Teil pro und einen Teil contra, einen Teil Geist getauft und einen Teil nicht Geist getauft. Nochmals, wenn das, was für Paulus die Basis der Einheit ist, er sagt, es hat alle durch einen Geist in einen Leib getauft. Und in diesem selben Kapitel am Ende fragt er, sind sie alle Apostel, sind sie alle Propheten? Reden sie alle in Zungen? Und er wartet immer nein. Und hier sagt man, ja, das ist eine zweite Erfahrung und ist begleitet vom Zungenreden. Und Paulus stellt die Frage, reden sie alle in Zungen? Obwohl ihr seid alle durch einen Geist in den Leib getauft. Wenn ich das also als Basis einer zweiten Erfahrung nehme, muss es den Leib Christi in der Mitte spalten. Und da ist Folgendes interessant, liebe Freunde, liebe Geschwister. Dass das Neue Testament tatsächlich zwei Arten von Gläubigen kennt. Gerade im Korintherbrief. Weil die Korinther saßen über Paulus zu Gericht. Kapitel 9, Vers 2. Ja, sie haben ihm das Schlimmste angetan, was sie ihm antun konnten. Diese fleischliche Urhorde. Sie haben seine Apostolizität aberkannt. Das erfahren wir im zweiten Korintherbrief. Und sie sagten mit anderen Worten, schaut, Herr Paulus, das ist kein Pneumatiker. Seine Briefe sind nicht schlecht, aber seine Rede ist ohne Gewicht. Rhetorisch ist er eine Null. 2. Korinther 10, Vers 10, frei wiedergegeben. Und jetzt zeigt ihnen Paulus, es gibt zwei Arten von Gläubigen. Aber nicht, wie ihr meint, liebe Korinther, und wie es heute der Fall ist, Charismatiker und Nicht-Charismatiker, geistgetauft oder nicht-geistgetauft, evangelikal oder eben charismatisch, sondern fleischlich und geistlich. 1. Korinther 2, Vers 14, in 1. Korinther 2 und 3 werden uns diese Arten von Menschen vorgestellt. 1. Korinther 2, Vers 14 steht der Psychikos, wörtlich der seelische Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das ist ihm eine Torheit. Also es gibt einmal zwei Grundarten von Menschen. Gerettet und nicht gerettet. Am breiten und am schmalen Weg. Solche, die von neuem geboren sind, solche, die nicht von neuem geboren sind. Der natürliche und der wiedergeborene Mensch. Und von den Gläubigen hat es zwei Arten. 1. Korinther 2, Vers 15, den Pneumatikos, den Geistlichen, und 1. Korinther 3, den Fleischlichen, den Sarkikos. Und der Übergang von fleischlich zu geistlich ist nicht 1. Korinther 12 und 14, sondern Römer 6, 7 und 8 und gewöhnlich Buße. In den Sendschreiben sind ja sehr beklagenswerte Zustände. Bis auf zwei Gemeinden werden ja alle anderen getadelt. Ich will dich ausspeien. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Du duldest das Weib Jezebel und so weiter und so fort. Was sagt der Herr? Du brauchst die Geistestaufe? Du brauchst Charismen? Nein. Achtmal tue Buße. Und lesen wir vor, 1. Korinther 3, weil es wird keine Gemeinde fleischlich genannt, nur die Korinther. Schaut, ich dachte als Jungbekehrter, je mehr Charismen ich habe, desto geistlicher bin ich. Nun, 1. Korinther 1, Vers 7 sagt Paulus, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Und dann schreibt er, ich konnte mit euch, liebe Brüder, er nennt sie liebe Brüder, nicht reden als mit geistlichen Menschen, sondern als mit fleischlichen. Wie mit jungen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Denn ihr könnt es noch nicht vertragen, auch jetzt könnt ihr es noch nicht. Weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise. Und er nennt sie Nepioi, das heißt Säuglinge, Unmündige. Kindergarten. Und was man heute beobachten kann, ist ein zunehmender Infantilismus. Man kommt sich manchmal vor wie im Kindergarten. Und Paulus sagt, seid erwachsen, seid mannbar, seid männlich, seid stark, stehet, seid wachsam. Und ich möchte auf noch etwas, und das ist mir gerade auch im Zusammenhang mit unserem Thema, seid wachsam, stehet, besonders wichtig eingehen. In 1. Korinther 12, weil diese Gemeinde so unkundig war. Paulus sagt 10-mal, wisset ihr nicht, den Korinther. Zum Beispiel, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und der Geist Gottes in euch wohnt. Liebe Freunde, ich habe in Süddeutschland ein Mädchen getroffen, das ging in eine gemäßigte Pfingstgemeinde. Und dann erzählte mir, ja, man hat mir gesagt, wenn du dich bekehrst, dann dauert es noch so und so viele Jahre, bis du den Heiligen Geist empfängst. Ich dachte, ich weiß nicht was. Liebe Freunde, das Wort in den Geist getauft steht 7-mal im Neuen Testament, das Wort lehren 98-mal. Wenn wir die Leute heute nicht gründen, dann haben wir eine absolute Verwirrung. Das ist ja fast ein geistlicher Seelenmord, einen jungen Menschen, der ahnungslos und voller guter Absichten und womöglich brennend für den Herrn in solche Gemeinden kommt, denen man solche Dinge lehrt. Da könnte man weinen. Dann habe ich hier versucht klarzumachen, was alles geschieht, wenn ein Mensch sich Jesus wirklich zuwendet. Da wird er auch, wenn man so sagen darf, automatisch mit dem Geist getauft. Er wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er wird gesalbt mit dem Heiligen Geist. Die Erfüllung, das ist eine andere Sache. Die steht dann auch in der Dauerform. Wenn all diese Dinge stehen in den Briefen in der Vergangenheit, ihr seid versiegelt, ihr seid gesalbt, ihr seid getauft, und in keinem Brief fordern die Apostel auf, die Gläubigen eine zweite Erfahrung oder die Geistestaufe zu suchen, sondern sie weisen sie hin auf ihre Bekehrung, was geschehen ist, und dann immer auf das zweite kommen. Das sind die beiden Brückenpfeiler. Und dazwischen ist Gehorsam. Dazwischen ist Buße, da wirst du neu erfasst. Und ich glaube an eine zweite Erfahrung. Aber auch an eine dritte und eine vierte und eine fünfte. Jedes Mal, wenn wir Buße tun oder neu uns dem Herrn ausliefern und neu bereit sind zu gehorchen, kannst du neu erfüllt erfasst werden. Wisset ihr nicht, sagt Paulus. Und dann erklärt er in Kapitel 12, wo er die Gabendiskussion eröffnet. Und das ist mir jetzt ganz wichtig. Ich will euch über die geistlichen Gaben, liebe Brüder, nicht ohne Erkenntnis lassen, denn das waren sie. Die hatten da ein absolutes Durcheinander. Paulus sagt den Korinthern, wenn ihr zusammenkommt, bei euch hält man nicht das Mahl des Herrn. Das ist ein Todesurteil. Wenn ich hier sagen müsste, keine Angst, also bei euch hält man nicht das Mahl des Herrn, da wird ja die Gemeinde dargestellt vor Ort. Das sage ich mit anderen Worten, also ihr habt ja im Prinzip euer Gemeindeziel restlos verfehlt. Das war Korinth. 1. Korinther 11, Vers 20, nachzulesen. Paulus sagt, ist so gar kein Weiß unter euch, auch nicht einer. 1. Korinther 6, Vers 5, haben sich gegenseitig vor weltliche Richter geschleift. Bombenzeugnis, ja? Ich mich mit den Gläubigen zerstreite, dann gehen wir vors Richteramt. Und jetzt eröffnet er die Gabendiskussion und da beginnt er mit einem merkwürdigen und doch unwahrscheinlich tiefgründigen Satz. Ihr wisset, als ihr Heiden waret, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen, wie ihr eben geführt wurdet. Was soll das heißen? Zunächst, der Götze ist stumm. Und im Heidentum ist die Beziehung zur Gottheit auf der Machtbasis. Von diesen Götzen, von diesen Götterbildern geht keine intelligente Kommunikation aus, aber Macht, das berichten Missionare. Eine Macht, die dich zu Boden schleudern kann. Erstens, die heidnische Kommunikation ist nicht auf intelligenter Basis. Im Heidentum, je mehr du Ekstasis, das heißt außer dich gestellt bist, jenseits der Ratio, desto näher bist du deiner Gottheit. Und das völlige Gegenteil ist der biblische Glaube. Liebe Freunde, hier kommt ein ganz wichtiger Satz, den hat mir ein Mitarbeiter, eigentlich der damalige Leiter von Campus für Christus Deutschland, gesagt. Spiritual truth always travels by the mind, not by feelings. Geistliche Wahrheit geht immer über den Verstand, nicht über das Gefühl. Mit Verstand, nous im griechischen Sinn. Wo es heißt in Lukas 24, er tat ihnen den Verstand auf. Da steht nous, dass sie das Wort verstanden. Wer meine Worte hört und versteht sie, sinemi, das heißt ein verstehendes Herz, ist ein guter Boden. Wer Ohren hat, der höre. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist nicht auch Gefühle bewirkt. Aber liebe Freunde, Gefühle bewirken nicht den Heiligen Geist. Ich kann das nicht umkehren. Und jetzt suche ich noch ein Blatt, aber das habe ich wahrscheinlich törichterweise. Nein, da liegt es. Schaut, das ist der Anbetungsleiter von John Wimber, Kevin Brush. Und das war in der geistlichen Gemeindeerneuerung ein Interview. Ich habe gemerkt, dass bestimmte Wirkungen des Heiligen Geistes nur eintreten, wenn ich mit dem Schlagzeuger zusammen spiele, also nicht singe. Also heißt es jetzt, damit der Heilige Geist hier stärker wirken kann, dass ich einen Schnellsiedekurs in Schlagzeug bedienen machen soll. Ich bin musikalisch eine Null. Obwohl wir haben alle Lehrer gesagt, ich sei musikalisch begabt, worüber meine Familie immer nur lacht. Glaub mir das nicht. Ich habe mal Klavier, Cello und Geige gelernt, alles vergessen. Alles von der Software in die Hardware gestürzt. Randbemerkung. Also, das habe ich nicht entfaltet, diese Charismen. Nächstes Zitat. In England erleben wir immer wieder, dass in dem Moment, wo wir anfangen zu spielen, Menschen aufschreien, weil sie von Dämonen befreit werden. Jetzt schaut, bestimmte Noten und Harmonien bringen den Geist Gottes in Bewegung. Und jetzt, liebe Freunde, sind wir im reinen Heidentum. Im Umbanda, im Macumba-Spiritismus. In Brasilien, da ruft man die Gottheiten, die Geister, durch bestimmte Tonhöhen. Gott gibt den Geist denen, die ihm gehorchen. Und es sagte der Leiter und Gründer einer Bibelschule, merkt euch diesen Satz, der Heilige Geist ist die herrlichste Gabe in der Gemeinde, wenn sie gehorcht. Und die gefährlichste, wenn sie versucht, ihn zu manipulieren. Und hier ein Zitat von Martin Bühlmann, das ist diese Schlüsselfigur von dem Toronto-Segen in der Schweiz. Der Rock'n'Roll hat der Welt eine Sprache verstehen. Gott wird diese Sprache nehmen, um den Völkern das Heil zu vermitteln. Also wenn jemand das vor 20 Jahren gesagt hätte, dann hätte man mit Blaulicht in die nächste Seelsorge gebracht. Heute hat er die größte Gemeinde der Schweiz. die absolute Verwechslung von Psyche und Pneuma, von Eros und Agape, von der machbaren Berauschung der Seele mit Wirken des Heiligen Geistes. Das ist nichts anderes als der Tanz ums goldene Kalb, wo man die eigene Berauschung vergottet und vergötzt. Es ist unheimlich. Es ist unheimlich, was heute, sowas nennt sich geistliche Gemeinde. Es kommen noch schlimmere Beispiele. Wie Wilhelm Busch zu sagen pflegte, keine Angst, liebe Brüder, es wird noch viel schlimmer kommen. Aber jetzt kommt die interessanteste Ausführung oder Darlegung. Nochmals, ihr wisst, als ihr Heiden waret, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Und da gebraucht Paulus eine Passivkonstruktion von dem Wort Apago. Und Apago heißt jemanden wegführen oder festnehmen. Jesus wurde in Gethsemane weggeführt. Das heißt also, das Ziel ist nicht bekannt. Hier ist eine eher unheimliche Macht. Folgendes ist in Toronto passiert, in der Airport Vineyard Church. Ein Mädchen aus gläubigem Elternhaus und immer sehr entschieden, konsequent, fliegt nach Toronto. Sie möchte mehr. Und während sie dort ist, hat sie die Vision eines weißen Reiters und wird dabei physisch geritten. Und geht nach vorne und möchte das mitteilen, was da passiert ist. Und es hebt seine Kraft hoch und schmeißt sie an die Wand. Sie geht wieder zum Mikrofon, sie wird wieder hochgehoben, wieder an die Wand geschmissen. Das geschieht dreimal und dann konnte sie nichts mehr mitteilen. Denn dann begannen die Leute nach vorne zu strömen, damit sie ihnen die Hände auflegt, um auch dieser Manifestation der Kraft teilhaftig zu werden. Und schaut, wenn mich eine Kraft packt und an die Wand wirft, da ist das Ziel nicht offenbar für dich. Die Frucht des Geistes, Galater 5, 23, entkratter ja, Selbstkontrolle. Die Kraft kann sie auch zu Boden schmeißen, nach links oder rechts. Das ist das Erste, was Paulus sagt. Ihr wisst doch, als ihr Heiden waret, da hat es euch gepackt. Da wurde ihr sozusagen arrestiert und apagomai heißt wegreißen. Die Passivform, das heißt so, wie wenn mich jemand nimmt und jetzt gegen meinen Willen wegträgt. So wie die Soldaten den Paulus da, Apostelgeschichte 21, die Treppe hochgeschleift haben, weil die Juden derartig aufwollten. Und das heißt jetzt wörtlich übersetzt, ihr wisst, als ihr Heiden waret, da hat es euch unwiderstehlich zu diesen stummen Götzen hinweggezogen, hinweggerissen. Da seid ihr hingeschmettert worden. Da seid ihr, das ist fast die beste Beschreibung dieses Phänomens, erschlagen worden im Geist. Ihr wisst doch, als ihr Heiden waret, ist euch das passiert. Und deswegen sagt in Kapitel 14, Vers 32, die Geister der Propheten sind dem Propheten untertan. Das ist der biblische Gottesdienst. Dass uns diese Geister untertan sind und nicht, dass wir irgendwie auf einmal durch die Gegend fliegen. Oder am Boden rollen. Und das ist ja auch, und er redet ihnen ja zu, wie kranken Kindern, wie kranken Rössern. Das Grundthema von 1. Korinther 14, dass er sagt, mit anderen Worten, schau, es muss doch verstehbar, es muss doch intelligent sein. Wenn ich zu euch komme und rede in Zungen, was werde ich euch nütze? Wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird zum Streite rüsten? Wer kann wissen, was gepfiffen oder gehaft wird? Er versucht ihnen ständig mit Zig-Illustrationen etwas beizubringen. Ihr müsst doch die Dinge verstehen mit euren Nus. Das ist der biblische Gottesdienst. Wer meine Worte hört und versteht sie, wie ich schon sagte. So werden wir tiefer hineingeführt in die Erkenntnis Gottes. Durch den Ratschluss Gottes, durch den Gehorsam, durch das geistliche Erkennen der Autorität der Heiligen Schrift. Und deswegen möchte ich lieber 5 Verständliche in der Gemeinde sagen, um auch anderen zu helfen, als 10.000 in der fremden Sprache. Das ist das Grundthema von 1. Korinther 14. Und heute ist die Ratio weg. Schaut. Beispiel, Jugend mit einer Mission. Hier seht ihr den Chefredakteur Immanuel Malich am Boden liegen. Er geht da in Süddeutschland zu so einem Treffen. Er segelt einfach weg. Er fühlt sich am Operationstisch des Heiligen Geistes. Und jetzt in der Zeitschrift Charisma, ich zitiere wörtlich, Immanuel pustet sehr stark, versucht anscheinend aufzustehen. Ich stelle euch das mal vor. Jetzt würde würde irgendjemand von uns oder ich so am Boden liegen. Er pustet sehr stark, versucht anscheinend aufzustehen, fällt aber immer wieder auf den Rücken. Seine Hände zittern. Das Pusten hört längere Zeit nicht auf. Er liegt weiter auf dem Boden, schüttelt zeitweise stark die Arme, wird dann ruhig. Jetzt wackelt er heftig mit dem Kinn. Ja, wenn ich ein Mediziner bin, dann mache ich mir Sorgen. Was ist da los? Da wird jemand hin und her geschüttelt, jetzt wackelt er mit dem Kinn, jetzt will er aufstehen, jetzt pustet er. Das erwähnte Pusten erlebte ich als Reaktion auf eine Berührung des Heiligen Geistes in der Magengrube. Und jetzt schaut. Tatsächlich erlebte ich seit diesem Erleben, dass ich nach dem Segnungsgebet für andere Menschen diese nur kurz anhauchte und sie daraufhin zu Boden fielen. Da ist die Ratio weg, da sind wir voll im Heidentum. So geht es in den heidnischen Gottesdiensten, so ging es in den Mysterienreligionen zu, im Dionysoskult, in den anderen Kulten, die damals ja weit verbreitet waren. Diesen ophidischen Kulten, da ging es um Schlangen und so weiter. Wenn wir Videoaufzeichnungen hätten, sind uns leider verloren gegangen von der damaligen Zeit. Von diesen Kulten. Wir würden äußerlich überhaupt keinen Unterschied merken. Die Leute stürzten hin, sie gerieten in Ekstase, sie redeten in Zungen, sie weissagten. So ging es zu beim selbstlichen Orakel. Darüber hat der Plato schon gespottet. Und jetzt bin ich mit der Einleitung zu Ende. Also ihr seht, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Jetzt sind wir eigentlich mittendrin, hier bei der Verzettelung jedenfalls. Sollte mal das, was ich nicht mehr brauche, wegtun. Schaut, in Amerika ist im letzten Jahr ein Buch erschienen. Der Herausgeber ist selber Pfingstler oder gehört zu Assemblies of God. Das ist dort die größte Pfingstdenomination. Henk Hanegraaff. Er ist Leiter des Christian Research Institutes. Das ist so eine Art amerikanisches Gegenstück zur evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Nur gibt es ja da drüben keine Staatskirche. Und wegen dieses schnellst wachsenden Flügels, ich habe es gestern kurz gestreift, in der charismatischen Christenheit, diese Word of Faith Movement, die Wort des Glaubensbewegung, Zoe oder Rema Gemeinden oder Positive Confession Movement, Schlüsselleute Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, auch Yonggi Cho wird hier erwähnt, erschien dieses Buch. Und schaut, am Umschlag, folgende Zitate. Was würdet ihr sagen, wenn ihr folgende Feststellungen lest? Und das wird jetzt mal aus dem Zusammenhang rausgenommen, weil dann wirkt es etwas schockierender. You don't have a God in you, you are one. Ihr habt keinen Gott in euch, ihr seid ein Gott. Kenneth Copeland. Gott kann nichts tun auf dieser Erde, es sei denn, du gibst ihm die Erlaubnis. Being poor is a sin. Arm sein ist Sünde. Also Paulus war danach natürlich Sünder, denn er musste sagen, die wir arm sind und viele reich machen. Und von diesen Typen kann man sagen, buchstäblich, die wir reich sind und viele arm machen. Dieses Wohlstandsevangelium, das haben wir ja auch in der Bibel. Wisst ihr, wo wir das haben? Das war die Theologie der Freunde Hiobs. Lieber Hiob, tue Buße. Irgendetwas stimmt bei dir nicht, denn sonst wäre es nicht möglich, dass du derartig in Missachtung, in Zerschlagung, in Krankheit, in Zerstörung da sitzt. Und sie konnten nicht begreifen, dass Hiob in diesem Unglück war, weil er im Willen Gottes war. Und Gott nennt sie ja dann ausdrücklich schlechte Ratgeber. Und wir haben heute viele Leute, die die Theologie der Freunde Hiobs vertreten. Und jetzt der allerschlimmste Satz. Satan conquered Jesus on the cross. Der Teufel hat Jesus am Kreuz besiegt. Kenneth Copeland. Und dann standen einige auf und sagten, was zu viel ist zu viel. Und schrieben dieses Buch. Und sie nennen diese Strömung nicht einmal mehr christlich, sondern einen Kult. Und hier steht, es ist eine tödliche Krebsgeschwulst, wenn wir die jetzt nicht zum Stillstand bringen. 93 hat es für die Christenheit katastrophale Auswirkungen. Und schaut, weil dieser Mann, Hanegraaff, selber zur Assemblies of God, zur Pfingstgemeinde gehört, er schreibt über Yonggi Cho. Jesus erschien ihm angezogen als Feuerwehrmann. Und dann sagt er wörtlich, Cho's concept of fourth dimensional thinking is nothing short of occultism. Cho's Konzept des vierdimensionalen Denkens ist nichts anderes als Okkultismus. Ich habe dieses Zitat da rauskopiert aus dem Buch. Wer Englisch kann, es interessiert, kommt auf mich zu. Ich hab's da. Und das ist ja sein Bestselling-Book, die vierte Dimension. Und schaut, aus dieser Strömung, Deren zwei größte Ableger in Deutschland sind ehemals Philadelphia-Gemeinde, Wolfhard Magis, Berlin, jetzt heißt die Gemeinde am Weg, und Peter Wenz, biblische Glaubensgemeinde Stuttgart. Die haben so 1.000, 2.000 Leute, gehören zu den größten Gemeinden Deutschlands, mit vielen Ablegern. Aber das sind die einflussreichsten, bekanntesten. Aus genau dieser Strömung kommen jetzt die beiden Schlüsselfiguren des Toronto-Segens. Rodney Howard Brown und Benny Hinn. Das sind die zwei Väter. Und Benny Hinn ist ein geistliches Kind von Catherine Kuhlmann. Er sieht sich als Vollstrecker ihres Erbes. Er hat seine erste geistliche Erfahrung bei einem Gottesdienst in Jerusalem, glaube ich, war es sogar, mit Catherine Kuhlmann erfahren. Und er ist einer der wenigen, der einen Schlüssel hat zu dem Grab von Catherine Kuhlmann. Denn ihren Leichnam durfte niemand sehen. Warum, weiß ich nicht. Ich habe natürlich meine Vermutungen. Kann ich nicht beweisen. Und er hat auch einen Schlüssel zu dem Grab von Amy Semple McPherson. Und Amy Semple McPherson war Amerikas berühmteste Pfingstheilerin, Gründerin der Four Square Gospel. Ein absolut psychotisches Frauenzimmer, mehrmals in der Klapsmühle, mehrmals verheiratet und starb dann auch durch diesen Drogenkonsum, brach tot hinter der Kanzel zusammen. Aber hat eine der größten Pfingstbewegungen bewirkt in Südamerika, diese Quadrangular, wie sie dort heißt, jede Menge. Er hat also auch einen Schlüssel zu dem Grab, und in einer Predigt vom 7. April 91, wörtliches Zitat, und er nennt sich der Laughing Revivalist, der lachende Erweckungsprediger, weil er die Gabe hat, ein konvulsivisches Lachen bei den Leuten freizusetzen. Er hat ein besonders bizarres Phänomen, the Holy Ghost Glue. Leute sind am Boden festgeklebt, und er erzählte, wie eine Frau sechs Stunden lang brauchte, von der Mitte des Versammlungsraumes bis an den Rand sich durchzuarbeiten. Bei Englisch kann ich, habe das schwarze Fenster. Aber jetzt kommt das Schlimmste. Rodney Howard Brown lehrt, dass Jesus hier auf Erden nur Mensch war, he left his divine robes in heaven, dass er seine göttlichen Attribute im Himmel zurückließ, und alles, was er hier tat, war als ein Mensch, ein Prophet im Bunde Abrahams. Und liebe Freunde, das ist die uralte gnostische Irrlehre. Wo Johannes schreibt, glaubet nicht jeden Geist. Es sind viele falsche Propheten ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus ist ins Fleisch gekommen. Wenn Jesus hier auf Erden der Mensch war, er seine göttlichen Eigenschaften im Himmel zurückließ, dann ist der Geist nicht ins Fleisch gekommen. Das ist diese uralte Irrlehre. Und mit dieser uralten Irrlehre machen wir jetzt Toronto-Bewegung eine weltweite Erweckung. Das sind die Schlüsselleute. Randy Clark war innerlich völlig leer und ausgepowert. Er war dabei, schon den ganzen Laden zu schmeißen. Und dann sagte man ihm, du, es gibt da jemanden, der kann die Leute so unwahrscheinlich wieder zu Gelächter bringen. Da ging er zu den Versammlungen von Rodney Howard Brown. Die waren genau in der Versammlungshalle von Kenneth Hagin, bei diesen Wort des Glaubensleute, die Randy Clark ablehnte. Er ging trotzdem hin. Er ging siebenmal zu Boden. Das erlebte er schon bei anderen Veranstaltungen, weil er nicht zitterte, dachte, es ist Suggestion. Und dann lag er am Boden, und dann wollte er aufstehen, dann merkte er, er kann gar nicht aufstehen. Und dann eine, jetzt nicht Häuserreihe weiter, sondern Personenreihe weiter, somebody was oinking, das heißt wörtlich grunzte. Und er begann zu lachen. Und dann musste er lachen, und dann musste er lachen, und das Lachen hielt an, das war für ihn der Durchbruch. Das stand in dem North American Revival von den eigenen Leuten. Das ist nicht eine alexandrinische Unterstellung. Und ich subsumiere jetzt ohne Randbemerkung und Kommentar, bei ihm begann der Durchbruch dadurch, dass jemand grunzte wie ein Schwein. Und dann hat John Arnott von der Toronto Airport Church Randy Clark eingeladen, und am 20. Januar 1994 begann der Toronto-Segen. Und hier habe ich diese Auflistung, die 10 Symptome des Toronto-Segens. Martin Bühlmann, ich habe gestern etwas schon herausgegriffen. Wer ist heute das erste Mal da, war gestern nicht da? Darf ich die Hände sehen? Und wer war gestern da und ist heute nicht da? Also es geht hier um den Segen von Toronto, die 10 Symptome. Umfallen. Kraftlosigkeit in den Beinen bewirkt Umfallen nach vorne, hinten oder seitwärts. Zweitens Lachen. Drittens Weinen. Naja, Jakobus sagt mal, euer Lachen verkehre sich in Weinen. Viertens Schütteln. Zittern, regelmäßiges oder unregelmäßiges Schütteln. Fünftens Zucken. Sechstens Schreien. Bei Zucken steht ruckartiges Zucken, manchmal zusammenklappen wie ein Sackmesser. Bei einigen ruckartiges Fortbewegen. Daran merkt man den Schweizer, die Deutschen würden sagen Taschenmesser, aber es kommt das Gleiche raus. Sechstens Schreien. Siebtens Brüllen, Löwen- oder tierartiges Gebrüll als Ausdruck von Schmerz, geistlicher Kampfführung oder inniger Fürbitte. Und jetzt schaut achtens Sprachlosigkeit, Stammeln oder Sprechen in neuen Sprachen. Das ist für die alles auf einer Ebene. Das haben wir oft genug beobachtet, wie dieselben Leute, die in Zungen reden konnten, auf einmal nicht mehr sprechen konnten. Wenn man den Herrn gebeten hat, Herr, zeige, was ist hier auf, was ist das wirklich für ein Geist? Und dort, wo Paulus sagt, Nepios, das heißt wörtlich Sprachlose, unmündige Säuglinge, die noch nicht reden, nur lallen können. Und das schreibt er den Korinthern. Neuntens, betrunken sein. Mehrstündige Trunkenheit, die in der Wirkung mit alkoholischer Trunkenheit vergleichbar ist. Die Gedanken sind klar, Bewegungsabläufe und Sprache scheinen behindert. Die Bibel sagt, seid nüchtern. Ich glaube, 9 Mal. Und ihr wisst, da kommt es immer in dieser Stelle aus der Apostelgeschichte, wo dann die Spötter sagen, sie sind von süßen Weins. Aber das waren die Spötter. Das waren ja nicht die Gottesfürchtigen. Ich begründe doch nicht ein geistliches Urteil auf die Aussage von Spöttern. Zehntens, prophetisches Reden. Schaut, dieses Phänomen tritt auch auf, wenn niemand zuhört. Und in der Bibel ist die Weissagung immer Theus Anthropois, dem Nächsten, den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Tröstung. Die Weissagung dient immer den Nächsten. Wie ja jeder Christ laut 1. Petrus 4,10 Charismatiker ist, mindestens eine Gabe hat, dienet einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Eine Weissagung, wo niemand zuhört. Ja, das ist so ähnlich wie ein Feuerlöscher ohne Inhalt. Das ist ein Witz. Und ihr wisst, wenn Leute betrunken sind, das kennt man ja auch aus der sichtbaren Welt, dann kann man ihnen irgendwas vorgaukeln. Wenn sie berauscht sind. Und dann lachen sich die anderen ins Fäustchen, dass die so dumm sind und in betrunkenen Zustand genau das machen. Wie werden die Manifestationen ausgelöst? Das haben wir gestern Abend vorgelesen. Schaut, es scheint außerdem, dass die Manifestationen gelegentlich bei Menschen auftreten, die in keiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus stehen. Solche Menschen haben von einem tiefen Frieden, und da sieht man die rein subjektive Basis. Hier sind Leute, die sind gar nicht gläubig und haben einen tiefen Frieden. Andere von einem mit dem Flash beim Drogenkonsum vergleichbaren Erlebnis, Bindestrich ohne Nebenwirkungen, erzählt. Und als er dann Gott fragte, wie ist das möglich, hat ihm Gott angeblich geantwortet mit der Verheißung aus Joel, der Geist wird über alles Fleisch ausgegossen. Der Geist soll auf alles Fleisch fallen, was für uns so viel bedeutet wie auf alle Menschen. Es besteht nicht notwendigerweise eine Voraussetzung des Glaubens. Und spätestens hier, auch bei allergrößtem Wohlwollen, auch bei allergrößter Blauäugigkeit, müsste man rufen, was zu viel ist, ist zu viel. Die Bibel sagt, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Paulus schreibt den Galatern, wer hat euch verzaubert? Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt des Glaubens? Die Bibel nennt die Vorstellung, den Heiligen Geist anders als durch Glaube zu bekommen, Zauberei. Und das ist ja blanke Magie, das in unserem New Age-Zeitalter, wo das Übernatürliche, das Irrationale in ist, wo ein weltlicher Psychologe geklagt hat, die Leute suchen heute eine Fast-Food-Besessenheit. Sie wollen auf jeden Fall von einem Geist erfasst werden. Sagen Weltmenschen. In unserer New Age-Zeit solch eine Aussage, es besteht nicht notwendigerweise eine Voraussetzung des Glaubens. Die Bibel spricht von kräftigen Irrtümern am Ende der Tage, lügenhaften Zeichen, Dämonenlehren, Verführung, falsche Propheten, und das ist ja hier doch noch einfach. Was ist dann erst der Fall, wenn die großen Zeichen Wunder kommen, die so raffiniert sein werden, dass, wie der Herr sagt, sogar die Auserwählten verführt werden können? Das ist doch noch plump. Das ist doch das ABC des Glaubens hier. Aber sie haben Erfolg. Jugend kommt 100, kommt 1000. Holt über die Musik, heizen sie in der Seele an, dann werden sie für diese Dinge offen. Und liebe Freunde, hier steht jemand, der bei einem Toronto-Seminar dabei war. Von dem Rudi Pinke in Frankfurt, Christliches Zentrum. Das war am 1. Dezember letzten Jahres. Es sollte der Co-Pastor kommen, der Marc Dubon. Der hat dann abgesagt. Jetzt hat dieser selbe Rudi Pinke für Oktober den Rodney Halbrand eingeladen. In der Zeit bin ich leider in Südafrika. Und der Rodney Halbrand kommt aus Südafrika. Da muss ich gerade da unten sein, wenn er dann fast vor meiner Haustür sitzt. Ich wohne ja in der Nähe von Wetzlar. Gut, Randbemerkung. Hat keine geistliche Bedeutung. Aber da wäre ich dann schon hingegangen, wenn ich da wäre. Und wir sind zu zweit hingegangen, wie ich scherzhaft sage, dass wenn ich umfalle, mein Freund mich auffängt und falls er umfällt, ich ihn auffangen kann. Jetzt Scherz. Erster Teil war Erklärung. Sie hatten einen unglaublichen Erklärungsnotstand. Denn wir lesen ja nicht, dass Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, der eine brüllt, der andere gackert, der dritte rollt am Boden. Ich hörte auf Kassette einen Vortrag von einem, der voll dafür war. Er sagt, es haben Leute gequakt. Es hüpften Leute wie Kängurus durch die Reihen in Toronto. Das hat der erzählt, als Befürworter. Und haben sich gefragt, ja, zu Beginn waren die alle schockiert. Ja, lieber Gott, wo machst du denn sowas? Ja, eben Gott, wir wollen nah an Christi sein und Gott demütigt unseren Verstand. Und dann kommen alle möglichen Erklärungen. Nur das Peinliche ist, liebe Freunde, das kennt man ja alles im Schamanismus, im New Age, im Spiritismus. Und dann sagte dieser Rudi Pinke wörtlich, einige waren befremdet, weil Leute gebrüllt haben. Wo steht das in der Bibel? Und wisst ihr, was er da zitierte? Joel 4, Vers 16. Der Herr wird brüllen aus Zion. Und dann sagt er, wir sind das neutestamentliche Zion und deswegen redet jetzt der Herr zu uns. Wenn man diesen ganzen Abschnitt liest, das ist alles Gericht. Der Herr wird die Völker versammeln im Tal Josaphat. Er wird mit ihnen richten wegen seines Volkes Israels. Er wird brüllen aus Zion, der Gott, der leise redet. Gott war nicht im Sturm, Gott war nicht im Erdbeben. Denken wir an Elia. Das ist das sanfte Reden. Er tritt dann auf ein Gericht und dann ist es eine laute Stimme, die dann nicht mehr überhört werden kann. Dann hat jemand gefragt, wo steht es in der Bibel, dass gebellt wurde? Man hat in Holland schon diese Formulierung kreiert, bellen im Geist. Da hat er nun doch keine Bibelstelle. Wohl Philipper 3,2 vielleicht, habt Acht auf die Hunde. Naja, ich möchte mich nicht lustig machen, weil es wird jetzt wirklich tragisch. Dann kam der Segnungsteil. Stühle wurden weggeräumt, damit wir dahin geschlichtet werden können, wie die Telefonstangenspargel. Und die Diagnose war, wir brauchen mehr Geist. Das stimmt. Ich möchte das zum Abschluss dann noch aufgreifen. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ihr braucht mehr Vollmacht, also würde ich sagen, also bitte, geh mir vor wie ein Heuchler. Und jetzt schaut, liebe Freunde, es war doch ohne Widerrede so in der ganzen Christenheit, wenn man jemandem sagen konnte, dir fehlt Kraft, du brauchst mehr Erfüllung. Den Heiligen Geist haben wir als Kinder Gottes. Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann brauchst du nicht beten um den Heiligen Geist, sondern dann musst du mal Buße tun und zu Jesus kommen. Dann war es doch so, dass man sich gebeugt hat, dass man ins Gebet ging, dass man in das Wort Gottes ging. Ich las Berichte von Erweckungen. Die Verkündiger merkten, mein Wort kommt leer zurück. Sie konnten dutzende Male Jesaja 55 zitieren, mein Wort wird nicht leer zurückkommen, es kam leer zurück. Die haben sich vor Gott gedemütigt, die haben gefastet, die haben gebetet, auf einmal begann der Geist Gottes zu wirken. Wisst ihr, was die gemacht haben? Sie haben zur Vermittlung des Geistes die Leute entweder angeblasen oder Hände aufgelegt, aber das war mehr am Rande. Das, was am entscheidendsten getan wurde, war, man hat sich vor die Leute hingestellt und mit dieser Handbewegung und der Formulierung mehr ihnen angeblich den Geist zugefächelt. Da ist man ja sprachlos. Also diese Vorstellung, dass, weil ich jetzt so mache, ihr mehr Geist bekommt. Neben mir stand ein junger Mann. Und der Seelsorgerhelfer ging auf ihn zu und begann da so mit mehr und mehr ihm das zuzufächeln. Und da begann er zu schwanken wie das berühmte Rohr im Wind. Und das hat mir ins Herz gegriffen. Und die Bibel sagte eben, ich habe schon, das haben wir als Grundthema, wachet, stehet. Der war statt wachsam passiv. Statt zu stehen, begann er immer mehr zu schwanken. Er begann schwer zu atmen und dann ging er auf den Boden. Und einige, nicht alle, die lagen dann so auf dem Rücken und zitterten so die Hände und die Füße. Und mein Herz war mehr als beschwert. Denn, liebe Freunde, ich habe dann auch zur Seite dann genommen. Ich habe hier da auch den Bericht eines Mannes, der war die rechte Hand von Peter Wenz, also von dieser biblischen Glaubensgemeinde in Stuttgart. Er hatte furchtbare Kämpfe, als er aus der Gemeinde rauskam. Und als wir in Süddeutschland waren, da rief uns jemand an von Licht im Osten und sagte, ich muss euch einen Videoclip zeigen. Und dann sahen wir einen Videoclip von dem russischen Hypnotiseur Kasparowski, wo in so einem Stadion in diesem Reich, Riesenreich Russland, jemanden da, also die Leute da reihenweise auf den Rücken legt. Und da waren zwei junge Leute dabei, dieser eine Mann, dieser Gerhard Wissmann und noch jemand, die aus dieser biblischen Glaubensgemeinde rausgekommen waren. Und die wussten die Zusammenhänge längst. Der Gerhard Wissmann hatte da diese 30 Seiten geschrieben, Jesus Nachfolger oder Jesu Trip. Und dann waren die wie unter einem Schock und sagten, das ist bis in die Mimik hinein, das, was wir erlebten in unserer biblischen Glaubensgemeinde, bei der Anbetung und bei den Heilungsdiensten. Liebe Freunde, dieses Fallen auf den Rücken, das ist ein uraltes heidnisches Phänomen. Die Einweihungsstufe in den Mesmerismus lautet, dass man die Leute auf den Rücken legen kann. Man kennt es im Hinduismus, man nennt es Shaktipat. Der Guru legt dir die Hände auf. Die Erleuchtung läuft nicht über die Kommunikation, über ein irrationales Erlebnis. Uralte Gnosis. Der Guru legt seinen Sanyasins, den Jüngern, die Hände auf, dann sehen die ein helles Licht und werden von einer Kraft zu Boden geschmissen. Man kennt es in der Dämonie, man kennt es im Spiritismus. Man kennt es nicht in der Bibel, wenn dann zum Gericht. Das möchte ich noch aufzeigen. Und zurück zu diesem jungen Mann, der da schwankte wie dieses Rohr im Wind. Liebe Freunde, es war wörtlich wie Jesaja 29, Vers 9 und 10. Wo Gottes Wort sagt, starret hin, werdet bestürzt. Seid verblendet, werdet blind. Taumelt, doch nicht vom starken Getränk. Seid trunken, doch nicht vom Wein, denn der Herr hat einen Geist des tiefen Schlafs über euch ausgegossen und eure Augen die Seher zugemacht. Und deswegen wiederholt der Herr so oft in seiner Wiederkunftsreden, seid wachsam, wachet, was ich euch sage, sage ich allen, wachet. Siehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist der, der wachet und seine Kleider bewahrt hat, dass er nicht nackt wandle, wenn man seine Blöße sehe. Und ich kann nicht einfach eine Bibelstelle herausgreifen aus dem Alten Testament. Da steht ja auch, dass man sich beschneiden lassen soll und das einfach in unsere Heilszeit übertragen. Und hier sagt Gottes Wort, der Herr hat einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen, aber es passt genau in das eschatologische Bild, 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Gott wird einen kräftigen Geist der Verführung schicken, dass sie glauben der Lüge. Und liebe Freunde, ich sage es ganz offen, ich bin dankbar für jeden, der für mich betet. Denn einerseits ist es ein Vorrecht, diese Dinge durchschauen zu können. Entschuldigung, klingt jetzt fast überheblich. Aber es ist eine Last. Es ist eine Last. Es ist manchmal zu meinen. Wenn man zuschauen muss, da in Frankfurt waren ungefähr 800 Leute versammelt, wie Leute vor den Augen unter die Macht eines anderen Geistes kommen. Meint ihr, das ist schön? Und dann fiel es mir mal wie Schuppen von den Augen, dass in der geistlichen Kampfführung, Epheser 6, Paulus immer wieder sagt, stehet. Es ist mir aufgefallen, als ich es im griechischen Urtext gelesen habe. Epheser 6, Vers 10. Zuletzt seid stark in der Herrn und in der Macht seiner Stärke. Vers 11. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, dass ihr stehnei. Also dieser Aorist von Histamai, dass ihr stehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Die Lutherbibel sagt widerstehen, dadurch habe ich es nicht gleich gemerkt. Dann Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern dieser berühmte Satz gegen Fürstentümer und Gewalten, gegen die Herren der Welt, gegen böse Geister in himmlischen Örtern. Und dann Vers 13, damit ihr das Feld wörtlich stehend behaltet. Und Vers 14, stete, stehet. Stehet, stehet, stehet. Und heute? Und Paulus bringt das Bild der römischen Waffenrüstung. Und eine Armee, die am Boden lag, die war hinüber. Und ein römischer Soldat, der auf den Rücken lag, der war wie eine Schildkröte. Das war die höchste Demütigung.
Und liebe Freunde, Rodney Howard Brown, die lachende Erweckung, he is the laughing revivalist.
In meinem Büchlein da, die sanfte Verführung der Gemeinde, da habe ich diese Phänomene vorweg systematisiert.
Bis auf dieses Lachen. Und ich meine jetzt nicht ein Lachen von uns selber, aber diese Leute werden gelacht. Sie sprechen von einem Lachen des Heiligen Geistes durch sie.
Macht darüber eine Bibelarbeit. All die Stellen, wo Gott lacht, ist es immer Gericht. Psalm 2, Vers 4. Der Herr lacht und spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Sprüche 1. Wenn ihr nicht gehorcht dem, was ich euch sage, will ich lachen, wenn über euch kommt, was ihr fürchtet. Psalm 59, Psalm 37. Wenn Gott lacht, immer Gericht. Und deswegen hat Jesus hier auf Erden nicht gelacht. Jedenfalls wird es nicht berichtet, weil er die Gnade personifiziert. Er hat geweint.
Das wird uns zweimal berichtet.
Er hat nie gelacht.
Verlockt.
Und liebe Freunde, jetzt kann man nur bitten, dass man aufwacht. Es passt ja nahtlos in dieses Bild der letzten Tage. Und diese Leute fallen ja fast ausnahmslos auf den Rücken.
Das wird weggewischt.
Und wir haben ja mindestens 3 Bibelstellen, die kann man hier nachlesen, wo Leute auf den Rücken fallen. Sind sie bekannt? Trage ich hier Eulen nach Athen, Colston, Newcastle, wie die Engländer sagen, oder sind diese Stellen bekannt?
Schaut, in Jesaja 28, da spricht Gott das Gericht über die falschen Propheten aus. Ab Vers 7. Die Verse 11 und 12 zitiert Paulus an die Korinther und sagt, das war doch das Zungenreden ein Zeichen nicht den Gläubigen, sondern den Ungläubigen. Und von daher, das war die Sprache der Assyrer. Das Zungenreden der Bibel ist immer eine Sprache.
Gelalle, das ist das Gegenteil von Kommunikation.
Das ist heidnisch.
Wenn das Zungenreden echt sein soll, die Mindestvoraussetzung ist, dass es eine Sprache ist. Eine Sprache ist Ordnung. Gelalle ist Alogos, ist Unordnung. Und Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Aber es passt genau in unser New Age, in unser Irrationales, in unser okkultes Zeitalter oder jetzt Entwicklung. Und jetzt Vers 13. Des Herrn Wort sollen sie ergehen, dann spottet es die Propheten nach. Zablazav, Kavlaka, vier ein wenig, da ein wenig, dass sie hingehen, rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden.
Es war ein Gerichtszeichen, Jesaja 29, Vers 4. Dann sollst du erniedrigt werden und von der Erde her reden und die Leute gehen ja zu Boden. Und aus dem Staube mit deiner Rede murmeln, dass deine Stimme sei wie die eines Totengeistes aus der Erde und deine Rede wispert aus dem Staube. Jesaja 33, Vers 19, du wirst das freche Volk nicht mehr sehen. Das Volk von dunkler Sprache, die man nicht verstehen kann und von stammelnder Zunge, die unverständlich bleibt.
Liebe Freunde, die Sache geht ja noch viel tiefer. Erschreckt nicht. In der Gegenwart Gottes fällt der Mensch immer aufs Angesicht. Das steht ja auch so schwarz auf weiß in 1. Korinther Kapitel 14, das Paradekapitel der Charismatiker. Vers 25, er würde auf sein Angesicht fallen, prosopon.
Es hat eine tiefere Implikation. Der Mensch, der auf sein Angesicht fällt, bedeckt seine Blöße. Der Mensch, der auf den Rücken fällt, deckt sie.
Deswegen haben so bei Bunke, oder ich sah so ein Video vorführen, Vorführung von Claudia Freizon in Berlin, da geht die Übersetzerin zu Boden. Übrigens, Eberhard Müllern ist auch mit von der Partie, da müssen Sie die Taschentücher nehmen, weil die Salbung ist jetzt auf den Tüchern, Apostelgeschichte 19 und 12, und ich komme fast blöd vor, das zu demonstrieren, das muss man gesehen haben, das hält man sonst nicht für möglich, diesen Videofilm, und dann singen Sie und schwingen also die Tücher, weil jetzt der Geist auf den Tüchern ist.
Und hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, ich wage es nicht, Leute.
Das klingt ja schier unglaublich. Und da geht die Übersetzerin zu Boden, da wird gleich ein Buch über sie gebreitet. Und wir lesen in 2. Mose 20, dass der Altar des Herrn nicht auf Stufen errichtet werden durfte. 2. Mose 20, Vers 26, du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, dass nicht deine Blöße aufgedeckt werde vor ihm.
Und liebe Freunde, das passt doch in unsere Gegenwart.
Wir sind doch Sodom und Gomorra geworden. Es sagt mal ein Prediger, wenn Gott den Westen schont, müsste er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Wir haben die Pornowelle, die Entblößung des Menschen. Wir sind entblößt im Sichtbaren. Wir sind entblößt in unserer Seele dank der Gruppendynamik. Wir sind entblößt bis in unsere frommen Kreise hinein durch dieses gräuliche Stürzen auf den Rücken. Wenn Menschen hinfielen, immer aufs Angesicht. Und dennoch können sie unsere Geschwister sein. Und jetzt könnt ihr sagen, also Alexander, jetzt komme ich nicht mehr mit. Das geht doch zu weit. Du sagst, das ist dämonisch, das ist ein Gericht Gottes, das ist das Kennzeichen des anderen Geistes. Man kennt diese Phänomene im Mesmerismus, in der Hypnose, im Spiritismus, im Heidentum, im Hinduismus. Und wenn das Gleiche jetzt geschieht, in unseren frommen Kreisen, du sagst, es sind dennoch unsere Geschwister, wie ist das denn möglich? Schlag auf, Offenbarung 3, Vers 17. Die Gemeinde zu Laodicea. Keine Karteileiche. Ein goldener Leuchter in der Hand des Herrn. Und dann sagt der Herr dieser Gemeinde, die wahrscheinlich nicht zufällig die letzte ist, liebe Freunde, hier steht die beste Schilderung der westlichen Christenheit. Ich beuge mich darunter auf. Du sagst, ich bin reich, ich bin satt und bedarf nichts. Und weißt nicht, dass du bist blind, arm, jämmerlich, elend und bloß, im griechischen Gynnos, du bist nackt. Und hier war eine Gemeinde, eine bluterkaufte Schar, die war über ihren wahren Zustand restlos betrogen. Sie glaubte das absolute Gegenteil von dem, was tatsächlich zutraf. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, wenn wir nicht begreifen, dass ich als Kind Gottes vom Herrn erkauft, der Stellung nach vollkommen bei Jesus, dennoch über meinen wahren Zustand restlos betrogen sein kann, dann begreifen wir nicht, was sich heute abspielt. Denn wir sind reich, wir sind satt, wir haben das Management, wir haben das Know-how, wir haben ja alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Und sind in Wirklichkeit blind, bloß, jämmerlich, elend. Und er sagt, du Buße. Schaut, ich habe hier, aber jetzt komme ich wirklich zum Ende. Wie spät haben wir es denn? Ich lebe hier zeitlos glücklich. Das Charisma, Das Charisma der Länge hat sich wieder mal voll ausgebreitet. Wir haben zwei Wunderwaffen gegen den Toronto-Segen. Sozusagen eine V1 und eine V2. Die V2 ist diese Videokassette. Und die V1 ist jetzt scherzhaft, nicht so ganz wörtlich gemeint, ist dieses Büchlein von jemandem, der bis vor kurzem Pastor einer charismatischen Gemeinde in Linz war. Werner Bartel. Und wegen seines Büchleins dann ohne Rücksprache einfach von der österreichischen charismatischen Bewegung oder Allianz ausgeschlossen wurde. Also nicht von der österreichischen Allianz, sondern von den Charismatikern. Eines Tages rief mich ein befreundeter Pastor an, um mir begeistert von einem Durchbruch des Heiligen Geistes in seiner Gemeinde zu erzählen. Nachdem er einige Sonntage über die Person des Heiligen Geistes gepredigt hatte, begannen Menschen umzufallen. Der Höhepunkt sei letzten Sonntag gewesen, wo 30 Personen auf einmal rückwärts fielen, als sie nach vorne kamen. Diese Gemeinde ist ein typisches Beispiel für die Verführung unter einigen Christen. Sie denken tatsächlich, es sei ein Durchbruch des Heiligen Geistes, wenn Menschen umfallen und einige von ihnen mit epileptischen Zittern am Boden liegen. Tatsächlich aber sieht ein Durchbruch des Heiligen Geistes nach den Worten Jesu völlig anders aus. Der Herr selbst erklärte, dass der Heilige Geist kommen wird, um von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht zu überführen. Und dann hat er Folgendes, der biblische Befund. Die Bibel erwähnt das Umfallen, allerdings sagen die Bibelstellen, die als positiver Beweis angeführt werden, das Gegenteil des Gedankens einer Segnung aus. Wir werden sie nun gemeinsam einzeln betrachten. Ich gehe nicht alle durch. Saulus fiel zu Boden, als er eine Begegnung mit Jesus, dem auferstandenen Herrn, hatte. Kätrin Kuhlmann, durch die ja dieses Erschlagenwerden im Geist in die Christenheit auf breiter Ebene oder breiterer Ebene eintrat. Ihre Paradestelle war Saul von Tarsus. Dies war klar ein göttliches Gericht. Die Worte Jesu zu Saul waren, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er war auf der Suche nach versteckten Jüngern Jesu in Damaskus, um sie zu töten. Zusätzlich zu seinem Niederfallen war er drei Tage blind. Diese Bibelstelle als Segen auszulegen und Beweis anzuführen, ist haarsträubend falsch, schreibt Werner Bartel. Es wurde John Wimber in Zürich bei einem persönlichen Gespräch, Charismatik-Evangelikale versammelt, gefragt, wie erklären Sie sich dieses Phänomen, dass die Leute bei Ihnen so zu Boden stürzen? Wisst ihr, womit er geantwortet hat? Mit Johannes 18, Vers 6. Jesus in Gethsemane. Er wird von diesen Schergen gesucht und der Herr fragt, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt, Ego emi, also auf Aramäisch heißt das anders, sagt in den Namen Gottes, ich bin's. Und da heißt es, als er sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Erstens, liebe Freunde, ist ein Unterschied zwischen einem Menschen und dem Sohn Gottes. Wenn jemand mich sucht und ich frage, wen sucht ihr? Und sie sagen, Alexander Zweifel, und ich sage, ich bin's, dann fällt ganz sicher niemand zu Boden. Zweitens, waren das die Leute, die unserem Herrn mehr dienen oder ihn umbringen wollten? Das waren doch seine Todfeinde. Wie kann ich so eine Stelle als Segen auslegen? So wird da argumentiert. Es ist die Zeit abgelaufen. Ich könnte euch Beispiel über Beispiel, wo mir das die Leute schwarz auf weiß so gebracht haben. Ein Freund von mir hat in der Schweiz jemanden gefragt, ihr wollt doch alles biblisch begründen. Wo steht denn, dass Leute in der Bibel auf den Rücken fallen? Der Goliath fiel doch auf den Rücken. Sagte der, danke. Obwohl der fiel auch aufs Angesicht steht. Handbemerkung, ja. Also, und wenn wir nicht den... Zwei oder drei Verse geben eine Irrlehre. Die ganze Bibel gibt eine Lehre. Allerdings argumentieren Befürworter, es sei ein Beweis, dass es Umfallen gibt. Ich überspringe jetzt. Sie bringen auch das Beispiel bei der Auferstehung Jesu am Grabe. Und die wurden voll Furcht und erschraken und waren, als wären sie tot. Später lesen wir, dass sie Geld nahmen, um die Lüge zu verbreiten, dass die Jünger nachts den Leichnam Jesu stahlen. Von einer Bekehrung oder Segnung kann hier wohl keine Rede sein. Allerdings argumentieren Befürworter, es sei ein Beweis, dass es Umfallen gibt. Das bestreite ich nicht. Es existiert nicht nur als dämonische Wirkung, sondern auch als Gottes Wirken, aber hier nur als Gericht, schreibt Johanna Bartel. Dann führt er einige Stellen auf. Das waren nur einige von vielen Stellen, denen der Herr von Gericht und Stürzen im Zusammenhang spricht. So gut wie alle der mehr als 80 Bibelstellen, wo das Wort erschlagen vorkommt, haben wir mit einem Gericht und Fluch Gottes zu tun. Ebenso verhält es sich bei den mehr als 300 Schriftstellen über das Fallen. Es gibt keine einzige Stelle, wo es in einem positiven Zusammenhang erwähnt ist. Ich schließe mit Folgendem ab. Warum bricht das ein? Ich verdanke sehr viel diesem Mann hier, dessen Buch es leider nicht mehr gibt, Kurswechsel, das Leben beginnt, das ist vergriffen, Ralf Schalles. Ich habe ihn am Tag meiner Bekehrung kennengelernt. Und wenn es jemand gab, von dessen Leibe Ströme lebendigen Wassers flossen, dann war es dieser Mann. Wenn der die Bibel aufschlug, dann war man in der Gegenwart Gottes. Und ich habe ihn gefragt, Ralf, was ist dein Geheimnis? Und er sagte, ich war mit meinem Christenleben frustriert. Ich merkte im Neuen Testament eine ganz andere Realität als bei mir. Und dann habe ich auch eine Zeit lang bei diesen Gaben gesucht. Und dann hat ihm Gott aufs Herz gelegt, du, alle Himmel können meine Herrlichkeit nicht fassen. Wenn du mich näher kennenlernen willst, du musst mir Zeit geben. Und hat ihm Gott aufs Herz gelegt, er möge ihm den Zehnten an täglich an stiller Zeit geben. Das wären so ungefähr 2,5 Stunden. Und er sagt, der Herr, ich kann doch unmöglich dir den Zehnten geben. Die Antwort Gottes, die Wahrheit liegt bei dir. Und er sagt, ja, dann habe ich mir die Bibel so eingeteilt, dass ich sie einmal im Jahr durchlas. Und ich werde nicht vergessen, wie er sagt, ich bin 40 Jahre lang Christ, ich habe die Bibel 40 Mal gelesen. Und er schrieb mir in einem privaten Brief, und er war ein unwahrscheinlich demütiger Mann, er greifte hier niemanden an. Das ist das Kennzeichen übrigens eines wirklichen Dieners Gottes. Er schrieb mir einen privaten Brief, ich komme mehr und mehr zur Überzeugung, die charismatische Bewegung ist das Gericht Gottes über die Gemeinden. Warum? Liebe Freunde, ich denke jetzt an unsere Kreise. Ich bin jetzt bei der Gemeinschaftsbewegung. Ja, da geht es in manchen Kreisen so zu, so aufgeheizt, dass man im Mittelgang Schlittschuh fahren kann. Und wenn da einer kommt und sagt, also entschuldigt, aber ein bisschen mehr Leben und Kraft und Power und Realität und Gegenwart Gottes und Zeugnisse könnt ihr doch gebrauchen, da können wir wahrlich rufen, das ist eine richtige Diagnose. Und das macht der Feind Gottes gerne, dass er eine richtige Diagnose stellt und eine falsche Therapie anbietet. Und dann kommt die Schnellmethode. Warum fehlt euch Vollmacht und Leben? Ihr braucht die Geistestaufe. Und es ist ja auch Leben da, wenn da jetzt die Stühle weggeräumt werden müssen und ihr zu Boden geht und der eine rollt und der andere brüllt und der dritte schreit und der vierte kräht und so weiter. Geschieht was. Da kommt die Schnellmethode. Und da sage ich den Leuten, ich habe nur eine Schnellmethode in der Bibel. Denn es hat ein amerikanischer Theologe in einer theologisch sehr feinen Arbeit nachgewiesen, die Versuchungen Jesu waren Abkürzungen. Das war auch genau die Falle, in die ich hineingeriet durch Wilkerson's Buch Kreuz und Messerhelden. Anstatt zu warten, bis der Herr ihn speist, spricht zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Anstatt den Weg des Kreuzes, das kürzen wir ab, pfeifen wir nieder, bietet der Feind, der Verführer an, und du kriegst die Welt. Und der Herr holt sich die Welt, aber nicht über die Abkürzung, sondern über den Weg des Todes, über den Weg des Kreuzes. Und alles, was uns mehr anbietet, außerhalb des Kreuzes, unsere Antwort sollte sein, hinter mich Satan, du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Im Englischen sagt man, there's no shortcut to spiritual glory. Es gibt keine Abkürzung zu geistlichen Ruhm. Ich habe eine Schnellmethode. Einmal steht es in der Bibel, dass der Vater läuft. Das habe ich da in diesem Buch von Wilhelm Busch gelesen, Predigen über das Gleichnis des verlorenen Sohns. Und da fragt Wilhelm Busch, wem läuft der Vater entgegen? Den Großen dieser Welt, den Heiligen, den Frommen, den Kirchenchristen? Wo der Schöpfer seinen Geschöpfen gegeneilt, der Segen, die Kraft, die Vollmacht, die Gegenwart Gottes uns in Windeseile zuteil wird. Wem läuft der Vater entgegen? Aktualisiert für unsere Thematik die Leute, die mehr Erlebnisse, die Geistestaufe, die gewisse Charismen haben wollen? Nein. Den Sünder, der um Gnade fleht. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und da gerät der Himmel in Bewegung. Und alle Erweckungen haben damit begonnen, dass die Gläubigen Buße taten. Das ist der einzige Weg. Die einzige Schnellmethode, die ich anbieten kann, zu mehr geistlicher Kraft und Vollmacht, den alten Weg des Kreuzes. Und ich möchte mich auch darunter stellen. Auch ich kann diesen Weg ruhig gehen. Auch ich kann mich vor Gott nur demütigen. Auch ich kann mehr Kraft des Geistes und erfüllt sein in meinem Leben ausleben. Ich möchte nicht so tun, als wäre ich über all das erhaben. Und wollen wir uns mit Gottes Gnade diesen Urteilen stellen und auch nicht besser vorkommen als die, die da hineingeraten sind. Denn ohne die Gnade Gottes wäre mir das alles auch passiert. Es ist kein Verdienst, es ist sein Erbarmen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, du weißt, wie es mein Wunsch ist, dass Zusammenhänge erkannt und dein Ratschluss durchschaut, begriffen wird, wie ein Paulus sagt, ich bin rein von aller Blut, denn ich habe euch verkündigt den ganzen Ratschluss Gottes. Herr, ich bitte dich, dass man aufwacht, wachsam wird und steht. Und wie der zweite Petrusbrief auch sagt, dass man nicht fällt in den Irrtum der ruchlosen Leute und samt ihnen weggerissen wird. Dass man steht, bleibt in diesem festen Stand. O schenk, Herr, dass auch diese Vorträge, diese Unterlagen, diese Bücher und Kopien Kreise ziehen. Denn es gibt manche, die sind schon längst Fragen geworden. Und manchmal aus Angst, diese Sünde wieder den Geist zu begehen, oft gar nicht sich wagen, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Du mögest Gnade schenken. Du mögest uns den Wunsch groß machen in unseren Herzen, dich und dein Wort näher kennenzulernen. Du mögest Buße schenken. Denn Herr, wenn wir denken, du bist der heilige Gott, dein Wort ist die Wahrheit und unser eigenes Leben, wenn wir denken an die Sendschreiben, Herr, wir müssen da an unsere eigene Brust schlagen. Und wo Leute unnötig verletzt wurden, mögest du vergeben. Aber du kannst schenken, Herr, dass Menschen nüchtern werden und aufwachen aus des Teufelsstrick und zu dieser herrlichen Freiheit der Kinder Gottes durchdringen. Amen.